Ich habe heute in der heutigen Predigt mal was total Außergewöhnliches genommen. Und zwar habe ich gebetet, was Gott eigentlich für mich bereitet hat. Ich habe mal Gott gefragt, was ich predigen soll. Und vom Herzen danach geschrien. Für die heutige Predigt bitte ich zuzuhören. Nicht ablenken zu lassen, das bitte ich für jede Predigt. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, was wir in den letzten Monaten und Jahren hier eigentlich gelernt haben. Eine Gemeinde wird nie in dem Sinne perfekt sein, wie es der ein oder andere für sein Herz denkt, sondern eine Gemeinde ist so gut, wie man das mit seinem Herzen vereinbaren kann. In der heutigen Gemeindestunde wird es darum gehen, was wir gelernt haben. Und zwar werde ich aus den 4 Lektionen von Pastor Rolf Dietz nochmal erläutern, und nochmal verkünden, was wir an Bibelwissen in den letzten Monaten und Jahren getankt haben und was wir von diesem Bibelwissen selber anwenden können und anwenden müssen. Weil es ist ganz wichtig, dass wir eine gepflegte Jüngerschaft hegen und pflegen, dass wir den Menschen von Jesus erzählen, was wir gelernt haben, dass wir es erzählen, auf der Straße verkünden. Das heutige Thema für die erste Stunde wird sein, die Bedeutung der Taufe und in der zweiten Lektion das Alltagslebens eines Jüngers. Wir lesen erstmal Römer 6, 3 bis 4. Und zwar steht hier geschrieben, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus leben, hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Was bedeutet das für die Menschen, die noch nicht getauft sind? Die Taufe bedeutet so viel wie ein- oder untertauchen, sinken und den Geist waschen lassen. Hat jemand das nicht verstanden? So erläutere ich es neu, weil es ist wichtig zu wissen, wann und warum soll und muss ich mich taufen lassen. Beim Untertauchen geschieht ein Prozess. Dieser Prozess des Untertauchens ist in dem Sinne bildlich wichtig, um zu erkennen, was die Taufe symbolisch zu bedeuten hat. Beim Untertauchen wird nämlich, wir nehmen mal ein Bild, ein Gegenstand, der von allen Seiten, wenn er in dieses Prozess der Untertauchung geht, von allen Seiten bedeckt wird. Wenn ihr ein Gefäß nimmt, dieses Gefäß ins Wasser tut, dann wird das Element Wasser, dieses Gefäß, diesen Gegenstand von allen Seiten umhüllen. Und das passiert auch mit unserem Geist, wenn wir in diesem Prozess der Taufe gehen. Wenn wir untertauchen, sinken, uns waschen lassen, unseren Geist reinwaschen lassen, werden wir vom Element, von dem Heiligen Geist aus allen Ecken, aus allen Perspektiven bedeckt. Okay? Das ist sinnbildlich auf das Untertauchen bezogen. Das griechische Wort für die Taufe im Neuen Testament ist Baptisein. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, Bruder Rolf. Und bedeutet so viel wie ein- oder untertauchen, wie ich jetzt gerade auch hier bei mir gesagt habe. Jesus verordnet die Taufe. Warum tut er das? Weil die Taufe symbolisiert einerseits die innere Reinigung von der Sünde, aber vor allem den Tod, ein sogenanntes symbolisches Ertrinken, das für alle Menschen wichtig ist, die mit Jesus sein wollen und sein müssen. Der alte Mensch geht hinunter und ertrinkt. Und der neue Mensch wird geboren und erwacht. Versteht ihr? Das ist die Symbolik der Taufe. Und nicht, man sagt, ich taufe mich heute, man wird mit Wasser gewaschen, man wird abgetrocknet und man ist getauft. Nein, dein Geist entscheidet sich, dass der alte Mensch stirbt und der neue Mensch geboren wird. Es wird ein neuer Beginn symbolisiert. Der Beginn eines neuen Lebens mit Jesus Christus. Denn wer warst du vorher? Du warst ein Sünder, du warst ein Lügner, du warst ein Heuchler, du warst ein Betrüger. Und was bist du jetzt? Jetzt entscheidest du dich für die Taufe. Und was passiert mit deinem Geist? Es wächst ein Geist der Liebe voran. Es wächst ein Geist der Gütigkeit voran. Der Geist wird erfüllt mit Liebe, mit Demut, mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Hilfsbereitschaft. Ich gehe mal kurz auf dieses Wort Taufe ein, vielleicht ein bisschen mit Bebilderung. Nidal, kannst du bitte das erste Video spielen, wo Johannes der Täufer zur Taufe beruft?
Der von oben kommt, steht überall. Wer von der Erde stammt, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Er aber, der vom Himmel kommt, bezeugt das, was er dort gesehen und gehört hat. Doch keiner hört von ihm. Wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Der von Gott Gesandte spricht ja die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm seinen Geist in grenzenloser Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer sich an den Sohn hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird den Zorn der Gerichte Gottes nicht ergehen.
Danke, Bruder Nidal. Danke dir, Bruder Nidal. Der von oben kommt, wer ist das gewesen und wer ist es bis heute? Es gibt nur einen, der von oben gekommen ist. Denn auch Jesus hat sich selbst taufen lassen. Obwohl er ohne Sünde war, hat er sich taufen lassen. Symbolisch darauf bezogen, dass wir es auch tun sollen. Denn er, der kam von oben, war ohne Sünde, ohne Falschheit. Er war rein. Ein rein gewaschenes Lamm, was auf heiligem Wege auf die Welt kam, durch den Heiligen Geist, der durch Maria auf die Welt gebracht wurde. Und dennoch hat er uns symbolisiert, dass die Taufe unausweichlich ist. Also wer sich taufen lassen hat, muss mit seinem Herzen vereinbaren, ob eine Herzensumkehr erfolgt ist, ob der alte Mensch gestorben ist und der neue auferweckt worden ist. Das Gebot der Taufe, so ist die Glaubenstaufe kein Extrawunsch, kein Accessoire, keine Sonderausstattung. Aber sie gehört zu einem jeden Lebenslauf eines glaubenden Christen. Der Beweis, dass die Taufe unausweichlich ist für den Bekehrten ist, zeigt sich darin, dass Jesus sich selbst taufen ließ. Das ist der Beweis, das ist ein Faktum. Es ist niedergeschrieben, dass Jesus sich taufen ließ. Was geschieht mit dem Glaubenden, der nach der Taufe glaubt? Der nach der Taufe glaubt, bestätigt ein Zeugnis, dass er neugeboren ist. Dass das alte Element reingewaschen wurde. Dass das Gefäß zerbrochen ist und ein neues herangewachsen ist. Ich zitiere aus der 1. Korinther 1, 22 bis 23, aus der neuen Genfer Übersetzung, was die Juden sehen wollten. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den kreuzigten Messias, Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Was ist hier passiert? Jesus kam auf die Welt und vor ihm ist jemand vorangegangen. Wir haben es gesehen. Johannes der Täufer. Und die Jünger, die Johannes dem Täufer folgten, sagten: Rabbi, da ist jemand, der tauft. Und Johannes erklärte sofort seinen Status gegenüber dem Status Jesus. Mein Einfluss muss sinken, sein Einfluss wird wachsen. Er wusste, dass er nur eine Stimme war in der Wüste, die vorankündigt, dass er kommen wird, der verheißene Messias, um die Menschheit von seiner Sünde, um die Menschheit von seiner Umkehr zu bestätigen und um die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie ohne ihn alle in der Sünde fallen werden. Deswegen ist Jesus Christus gekommen, um uns davon zu überzeugen, dass er gekommen ist, um uns zu erretten. Wäre das nicht passiert, bräuchten wir uns gar nicht bemühen durch unsere Werke. Denn nicht einer in diesem Raum, nicht einer ist durch seine Werke gerettet. Nicht ein einziger. Ihr seid alle Sünder, so wie ich auch. Doch durch die Gnade Jesu Christi, der für euch sein Blut hingegeben hat, sind wir errettet. Und du, jeder einzelne von euch, symbolisiert mit der Taufe: Ja, der alte Mensch soll sterben und der neue soll leben. Sich taufen zu lassen war ein Zeichen wahren Glaubens an Jesus, denn die Glaubenden wurden deswegen sofort verfolgt. Es ist vieles nicht so klar gewesen für mich. Als ich die Lektion 1 ließ von Bruder Rolf, habe ich erst im Nachhinein entdeckt, okay, so habe ich das bisher zwar gedacht oder nur schwammig gewusst, aber als ich gewisse Lektionen mir nochmal angeschaut habe, ist mir bewusst geworden, dass dieses Schwammige so allmählich wegkommt. So wie so eine Scheibe, wo Schnee drauf war oder Regen drauf war, wenn man immer wischt, dass man diese Klarheit dann erkennt. Aber wenn der Regen nicht abgewischt wird, dann ist es schwer zu erkennen, was hinter dem Bild ist. Und so war es. Und als ich das heute gelesen habe und gestern und als ich diese Sachen studiert habe und mir aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, so hast du das eigentlich noch nicht gedacht. Du hast es gehört, ja, aber hast es nicht direkt so behalten, wie du das jetzt so liest und so wie du das jetzt verinnerlicht. Denkst du auch, wie ich vorher, über die Taufe? Oder denkst du jetzt anders über die Taufe, weil du vorher so gedacht hast, ich habe mich taufen lassen, ich bin gerettet? Was ist in deinem Herzen passiert? Der Mensch ist unfähig, sich selbst aus dem Zustand der Sünde herauszuholen. Hierzu benötigen wir alle den Retter oder einen Retter. Und es gibt nur einen Retter, Jesus Christus. Lektion Nummer 2 war die Bedeutung der Taufe. Und zwar ist es hier ganz schön beschrieben im 1. Petrus 3,21. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Taufe zur Errettung, liebe Geschwister. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Denn wer ist die Welt? Die Welt ist der ungläubige Mensch, der nichts mit Jesus zu tun hat, der sich von Jesus und seiner Lehre abwendet, der mit religiösen Aspekten lebt, mit Götzen, mit weltlichen religiösen Dingen, mit dem Osterhasen, mit dem Weihnachtsmann, mit Dingen, die mit Jesus und der Bibel überhaupt nichts zu tun haben. Wer diese Dinge noch tut, sollte ebenfalls Buße tun. Denn ein Christ, der Jesus nachfolgt, der sein Herz Jesus hingegeben hat, sich taufen lassen hat, Buße getan hat, hat mit dem Osterhasen, der bildlich reden kann, nichts zu tun. Das hat nichts mit dem Christentum zu tun. Aber auch wirklich gar nichts. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung der Firma Coca-Cola. Ja, es ist so. Wie die Kinder, tut's mir leid, es gibt kein Fabelwesen, was euch Geschenke in den Schornstein bringt. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Wollen wir unseren Kindern das Lügen beibringen, von Kind auf? Oder wollen wir unseren Kindern von Kind auf beibringen, ehrlich, liebevoll und wertschätzend miteinander umzugehen? Liebe Geschwister, liebe Eltern, wir haben eine Verpflichtung gegenüber auch unseren Kindern. Denn wenn wir dies nicht tun, gehen sie in der Welt verloren. Wir können kein geteiltes Christsein vorleben, sondern entweder du bist Christus, Nachfolger, oder du bist ein religiöser Christ. Jeder frage und prüfe sich selbst. Im Johannes 14,6 ist es geschrieben, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als durch mich. Amen. Wie viel Bestätigung brauchen wir noch von unserem Herrn? Er spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Amen. Nur der bekehrte, neugeborene Mensch darf getauft werden. Also wenn du in deinem sündhaften Leben lebst und weißt, du wirst dieses sündhafte Leben weiter verfolgen, darf ich dich nicht taufen. Darf ich nicht und werde ich nicht, weil ich kann nicht dem Wort Gottes der Bibel widersprechen. Was hier drin geschrieben steht, ist Gesetz. Es gibt kein zweierlei Bibel. Es gibt nur die eine Bibel, das eine Wort, den einen Gott, den einen Erretter. Wir können nicht unsere eigenen Interessen oder unser eigenes Wohlbefinden der Bibel gleich machen. Was denke ich, ich schmiere meinem Bruder Honig um den Mund und sage, ja, du darfst natürlich auch in der Religion weiterleben. Nein, entweder du lebst nach der Bibel oder du lebst gegen die Bibel. Ganz einfach. Matthäus 28, 18 bis 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nach der Bekehrung trat Jesus herzu, sagte seinen Jüngern und redete mit ihnen und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja! Meine lieben Geschwister, wir sind zur Jüngerschaft berufen. Bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Stadt, in einem Gespräch sind wir zur Jüngerschaft berufen. Ich habe meiner Chefin von Jesus erzählt, das Gespräch ging um Kennzahlen. Sie wollte von mir eine Personalzahl wissen. Ich habe mit ihr über Jesus geredet. Ich habe eine Erfolgsmentorin bei mir gehabt aus Neckarsulm. Die sollte mir beibringen, wie ich Erfolg haben kann und wie ich meinen Erfolg ausweiten kann. Ich habe mit ihr 2 Stunden über Jesus geredet, weil das sie fasziniert hat, warum ich so bin. Warum ich so voller Freude war. 1 Jahr lang voller Freude auf der Fläche, wo so viel Stress war. Und ich habe ihr gesagt, ich schöpfe meine Kraft durch Jesus Christus. Und sie wollte 2 Stunden, die sie hatte auf ihrem Plan, nur von Jesus hören, hat ihr ganzes Thema beiseite geschoben. Ich habe meinem Chef von Jesus erzählt. Ich weiß, ich bin nicht auf der Straße wie meine Brüder Paulus, mein Bruder Ali. Aber ich weiß, ich kann auch woanders von Jesus reden. Und ich weiß, ich kann auch anderen Menschen von Jesus erzählen. Egal wo ich bin, ich habe immer die Möglichkeit, von meinem Herrn zu zeugen und zu sagen, wer mich errettet hat und warum. Im Lukas 19, 10 steht geschrieben, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten die Verlorenen. Alles, was verloren ist, dafür ist der Sohn gekommen. Es ist wichtig zu erkennen, was uns hier verkündet wird. Es sind keine niedergeschriebenen Worte, die leer sind, ohne Inhalt, ohne Geist, sondern es sind Worte vollen Heiligen Geist. Matthäus 1,23 ist beschrieben, wer Jesus ist. Und siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Zufall? Nein, Gott macht keine Zufälle. Gott macht auch keine Fehler. Denn wenn Gott Fehler machen würde, dann würde das Universum auch nicht perfekt sein und fehlerhaft sein. Ist es fehlerhaft? Nein. Wir schauen weit hinaus. Unser Horizont muss so weit sein, dass wir erstmal beim Universum anfangen, liebe Geschwister. Wenn wir in der Erde anfangen würden, würden wir unser Horizont sehr klein halten. Deswegen fangt mit dem Universum an. Also ist Gott perfekt. Der Tag und Nacht voneinander trennt. Der die Zeiten trennt. Der die Sonne vom Himmel getrennt hat. Und dennoch verbrennen wir nicht. Wer schon mal weiß oder sich mal eine Dokumentation angeguckt hat, was für eine Auswirkung oder was für eine Brennwirkung die Sonne hat, der muss sich dann auch mal hinterfragen, wie hat Gott das gemacht, dass wir nicht verbrennen? Es ist alles perfekt in einem Verhältnis. Wenn es kalt wird, was tun die Vögel? Habt ihr schon mal beobachtet, wenn die Schwärme über im Himmel wegfliegen? Das ist Gottes Werk. Das ist kein menschliches oder ein tierischer Instinkt. Das ist Gottes Werk. Gott leitet diese Tiere. Er zeigt ihnen auch den Weg. Auch sie beten die Schöpfung an. Johannes 1,14. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm seinen einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist in uns ihm begegnet, also in ihm uns begegnet. Seine ganze Güte, Gottes ganze Güte war in ihm und ist uns begegnet im Fleisch und Blut. Das tat Jesus für dich und für mich. Das tat Gott für dich und für mich. Ihr müsst sinnbildlich immer die Taufe im Kopf haben. Warum die Taufe so wichtig ist und wann die Entscheidung zur Taufe richtig ist für dich. Achte auf dein Herz und höre auf dein Herz. Was sagt Gott dir heute? Hast du dich aus religiösen Gründen taufen lassen oder aus geistlichen? Johannes 1,29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf, sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was hat Jesus für dich getan und für mich getan? Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Er hat die Sünde getragen, damit ich errettet werden kann. Jesus hat deine Sünden vertilgt, weil er dich liebt. Jesus hat sich in die Welt begeben, weil er dich liebt. Jesus hat sich schlagen lassen, anspucken lassen, peinigen lassen, weil er dich liebt. Jesus konnte diesen Weg abwenden, hat es aber nicht getan, weil er dich liebt. Weil er diesen Weg gehen musste. Und daran war nichts zu rütteln. Denn wenn er, der Vater, den Plan so hatte, dann wird der Plan so vollzogen. Und das war der Plan des Vaters. Johannes 11, 25 bis 26. Und Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen. Ich glaube das auch, dass er das ewige Leben ist. Und ich glaube auch, dass wenn ich sterbe, ich weiterleben werde mit Christus. Weil ich will für meinen Herrn sterben. Ich habe vorher, als wir verfolgt wurden, Angst gehabt zu sterben. Aber heute will ich für meinen Herrn sterben. Heute bin ich so weit, dass ich sage, und wenn ich für ihn sterbe, dann sterbe ich für ihn. Aber ich weiß, ich werde auf ewig mit Jesus leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagte Hiob. Ich habe aus der Lektion vom Bruder Rolf mir was rausgeschrieben. Es kommt aus Jesaja 53, 5 bis 6. War ein bisschen lang, aber war okay. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf. Ihr kennt diesen Prozess, wenn man Wein herstellt oder Brot herstellt. Kennt ihr das? Das hat auch Bruder Rolf hier also sehr schön rausgeschrieben, wie man Wein und Brot herstellt. Was passiert mit Wein und Brot? Erstmal wird es, ne, abgehackt oder wie man das nennt, ne? Dann wird es verarbeitet, dann wird es zermahlen, dann ist es ein Produkt, was man verwenden kann, dann wird es nochmal verwendet und irgendwas entsteht daraus. Irgendwann entsteht ein Brot raus aus dem Weizen und beim Wein, aus dem Weintrauben entsteht irgendwann ein Wein. Und beides sind so komplizierte Prozesse, wenn man sich das durchliest, dann versteht man, warum Jesus Christus sich mit dem lebendigen Brot, also mit Brot verglichen hat und sich auch mit Wein verglichen hat. Es ist sinnbildlich auf Jesus Christus bezogen. Er sagte nicht, das ist mein Leib, das ist das Brot oder trinkt mein Blut. Er meinte es sinnbildlich darauf, auf diesen Prozess, was mit ihm passieren wird. Denn er wurde auch bearbeitet und verarbeitet. Aber es ist was Gutes hervorgekommen. Als sie dachten, sie haben ihn getötet, ist er auferstanden auf ewig. Und jetzt kann ich von seinem Blut trinken und von ihm, von seinem Brot essen. Denn dann werde ich auf ewig leben. Das ist sinnbildlich auf Jesus Christus bezogen. Als ich das gelesen habe, ist mir erstmal klar geworden, okay, jetzt Gott, jetzt gibst du mir diese Weisheit, die ich brauche. Jetzt kann ich das ein wenig verknüpfen. Aber dann frage ich mich wiederum, Herr, wie blind sind wir? Und wie dumm und töricht sind wir, das nicht zu verstehen? In 2. Korinther 3, 6 in der neuen Genfer Übersetzung steht geschrieben, denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Wer sich dem Gesetz allein unterordnet, wird nicht errettet, sondern wer den Geist annimmt, wird errettet. Gott bietet uns die Chance der Errettung an. Wir könnten nie dafür bezahlen oder sie uns verdienen. Das ist im Epheser 2:8 beschrieben. In der Taufe bekannten wir auch, dass wir getrennt von Gott waren und wir haben erkannt, dass sich dieses ändern muss. Dieses Alte, dieses Zerbrochene, dieses Sündhafte, dass sich das ändern muss. Das ist dein Gewissen, was dich jeden Tag anklagt. Lebst du heute in der Sünde, gehst in die Kirche und denkst, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, bin ich gerettet und werde ich reingewaschen. Nein, wenn du das denkst, hast du schon verloren. Geh jeden Sonntag in die Kirche und schrei Halleluja. Aber wenn dein Herz nicht mit Gott ist und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann bist du nicht gerettet. Dann kannst du noch so viele Sonntage in die Kirche gehen. Mir sagte jemand mal, ich habe 50 Jahre, lese ich die Bibel. Tut mir leid, diese 50 Jahre waren umsonst. Wisst ihr warum? Weil die Liebe gefehlt hat. Das Allerwichtigste aus der Bibel. Und wenn die Liebe fehlt und du 50 Jahre die Bibel gelesen hast, dann ist diese Bibel für dich nutzlos gewesen. Weil die Navigation in deinem Leben fehlgeschlagen hat. Wie kann man sagen, ich lese seit 50 Jahren die Bibel, aber habe das Wort Liebe gar nicht verstanden? Wie? Wie blind kann man sein? Wie blind kann man für die Wahrheit sein? Und wie verschlossen kann ein Herz sein, dass ich 50 Jahre die Bibel lese, aber nicht verstehe, was die Botschaft dahinter ist? Liebe deinen Nächsten und bete für die, die dich verfolgen. Ist das nicht Liebe, liebe Geschwister? Doch, das ist Liebe. Das kommt von Gott, von ihm persönlich. Galater 2, 20. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Jesus hat für uns einen Kampf angetreten. Für mich und für dich, meine lieben Geschwister. Das Weltsystem hat Jesus getötet. Ja, das System der Welt hat Jesus getötet. Denn weder die Römer noch die Juden haben Jesus getötet. Nicht, dass das falsch verstanden wird, sondern die ganze Menschheit hat Jesus getötet. Die Hände der Menschheit haben Jesus getötet. Das System der Welt hat Jesus getötet. Nicht die Römer und die Juden. Die Wahrheit ist ein Anti-Gott-System, was von Satan perfekt ausgearbeitet ist. Denk nur mal an deinen Fernsehen, wie viel Müll da drin läuft. Ich habe auch einen Fernsehen. Meine Frau guckt Lobpreis, irgendwelche Predigten, irgendwelche Bibelfilme. Früher war das anders. Das Supertalent, Popstars, Wer wird Millionär, Desperate Housewives. Ja, ist so. Das ist die Welt. Ein Anti-Gott-System. Das war vorher. Der Satan hat einen perfekten Plan. Sein Plan ist auch perfekt. Aber er hat einen, den er nicht bezwingen kann. Und das ist Gott. Und in diesen Hand kannst du deinen Geist befehlen. Mit der Taufe. Mit der Taufe bekennst du, dass du Jesus deinen Geist befehlen willst, dass der neue Mensch geboren werden soll. Nieder, Bruder, kannst du nochmal das zweite Video spielen? Ja, genau.
Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden und er wurde der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Wenn er schließlich seine Herrschaft an Gott übergeben hat, seinen Vater, und wenn er dann jede Macht und jede Gewalt und jede Kraft vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod.
Ja, danke, Bruder Nidal. Hierzu habe ich eine Stelle, Kolosser 1, 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ich habe bewusst heute mit Bebilderungen gearbeitet. Warum? Weil ich habe, als ich diese Lektionen mir angeschaut habe von Bruder Pastor Rolf, Taufe, Bilder vor Augen gehabt. Und ich habe nicht einfach irgendwas eingegeben bei YouTube, um es so rauszukriegen, rauszufiltern, sondern diese Bilder, die in meinem Herzen waren und die ich vor Augen hatte, habe ich gezielt gesucht. Und somit habe ich genau das gefunden, was ich euch verkünden will. Genau das, was jetzt spielt, das war wirklich in meinem Herzen. Und auf diesem Wege wollte ich euch mitteilen, der Mensch denkt viel in Bildern. Man sagt immer, in den ersten 20 Minuten kann der Mensch alles aufnehmen und speichern, was man redet. Nach den ersten 20 Minuten, spätestens nach einer halben Stunde, vergisst der Mensch die nächsten 10 Minuten. Das bedeutet, du kannst effektiv, aktiv nur 20 Minuten alles speichern, was ich euch sage. In den ersten 20 Minuten hast du 80% des gesamten Volumens behalten. Deswegen, alles was jetzt danach kommt, ist alles durch den Geist inspiriert. Weil ich möchte nicht heute irgendwas verkünden, was unwichtig ist, sondern heute schaue ich nicht auf die Zeit. Ich schaue nicht auf irgendeine Digitalisierung, wo ich sage, oh, der Mensch, der da hinten sitzt, der hat keine Lust mehr. Nein, heute steht für dich die Frage, wählst du das ewige Leben und die Taufe oder wählst du den Tod und bist gegen die Taufe? Das ist die Frage, die ich dir heute stelle. Die Auferstehung mit Jesus Christus. Du hast dich zur Taufe berufen. Du hast dich selbst dazu entschieden, dich taufen zu lassen. Dein Herz hat sich bekehrt. Du hast gesagt, ich gebe mein altes Leben ab und lebe jetzt neu mit Jesus. Was glaubt ihr, liebe Geschwister, was jetzt passieren wird in eurem Leben? Hat jemand darauf eine Frage oder eine Antwort? Die Auferstehung aller Menschen ist eine biblische Grundlehre. Die Lehre der Auferstehung und des ewigen Gerichts waren zwei von den sieben christlichen Grundlehren. Alle werden auferstehen und gerichtet. Ihr habt es gesehen in der Bebilderung. Die Auferstehung aller Toten wurde schon im Alten Testament prophezeit. Daniel 12,2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Alle. Es gibt keinen, der nicht aufstehen wird, sondern wir werden alle aufstehen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum Schmach und Schande. Und sie werden Qualen haben. Ewige Qualen. Wer ewige Qualen noch nicht durchlebt hat, kann das jetzt vielleicht sich nur denken. Aber wer ewige Qualen mal hatte, gefoltert wurde, der weiß, dass das um ein tausendfaches schlimmer ist, was dort passiert. Die Auferstehung war die Botschaft der Urchristen. Die wichtigsten jüdischen Leiter Jerusalems waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Es war für ihn Gotteslästerung, eine Schande. Apostelgeschichte 17, 18b. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Ich habe euch vorhin die Frage gestellt, was glaubt ihr, was nach der Taufe passieren wird, liebe Geschwister? Habt ihr keine Antwort oder wolltet ihr einfach nicht antworten? Okay, dann habt ihr keine Antwort. Nein, auch nicht schlimm. Meine lieben Geschwister, meine liebe Gemeinde, danach kommt die Versuchung. Und auch hierfür habe ich eine Bebilderung. Ich kann Englisch, wer nicht Englisch kann, der wird das trotzdem verstehen. Weil wer die Bibel gelesen hat, der kennt diese Stelle. Nidal, kannst du die Versuchung einmal spielen? Ja. Ja, danke Bruder Nina. Er widerstand der Versuchung. Satan versuchte Jesus auch selbst nach der Taufe, als er hinwegging in die Wüste, um zu fasten und zu beten, wurde er versucht von Satan persönlich. Und er versuchte ihn so, dass er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle diesem Stein, dass es zu Brot werde. Und dann sagt er es, wenn Gott dich liebt, dann stürze dich von dieser Klippe und seine Engel werden dich auffangen. Und wenn du mir nachfolgst und mich anbetest, dann schenke ich dir alle Reichtümer dieser Welt. Und Jesus widerstand Satan und seinen listigen Tricks und befahl ihm, hinwegzugehen. Er widerstand. Wir haben eine Hoffnung, liebe Geschwister. Die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Das neue Leben, welches wir in Jesus haben, ist nicht nur ein neues Leben in dieser Welt, sondern wir haben eine Menge Verheißung für die Zukunft. Die Bibel erzählt uns viel über die zukünftigen Zeiten. Vieles wird geschehen. Es ist eigentlich ein sehr umfangreiches Thema, welches wir hier jetzt zusammen durchsprechen. Die Wiederkunft Jesu Christi wird im Neuen Testament über 380 Mal erwähnt, wie hier aus dem Heft entnommen. In der Bibel ist das Wiederkommen Jesu 8-mal mehr thematisiert als sein erstes Kommen. 8-mal mehr. Niemand weiß, wann es geschehen wird. Nicht Jesus Christus, nicht er selbst, sondern nur der Vater. Jesus ist gegangen, für dich und für mich eine Wohnung zu bereiten, dass wir mit ihm seien, wenn er wiederkommt. Die Wiederkunft Christi ist für den Glaubenden kein Grund zur Beängstigung, sondern das Beste überhaupt, was ihm geschehen kann. Unter anderem, weil wir mit ihm regieren werden. Das ist eine Verheißung und ein Versprechen an uns. Also, was sollen wir tun? Wir sollen vorbereitet sein. Wie gehen wir vor? Vermeiden, dass unsere Herzen voll Sorgen und voll weltlichen Lüsten seien. Hierzu Lukas 21, 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Durch Rausch und Trunkenheit, durch Sorgen des Lebens und jener Tag Unversehenes über euch kommt. Das war die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich habe von den vier Heften, es gab vier Hefte, habe ich mir zwei besonders angeschaut, und zwar 1 und 2. Nächste Woche werde ich 3 und 4. Deswegen habe ich vorne heute auf den Lobpreis erstmal verzichtet. Danach kommt Lobpreis. Aber weil das so wichtig ist, dass wir eine gelebte Jüngerschaft selbst leben und selbst ausweiten und selbst auch verinnerlichen, habe ich dieses Thema besonders wichtig heute an die Gemeinde zu bringen. Die Gemeinde muss wachsen an Weisheit, an Liebe. Und das geht nur, wenn wir über das sprechen, was verheißen ist in der Bibel. Das Alltagsleben eines Jüngers. Wer kann sich vorstellen, wie es ist? Nidal, ich hatte noch ein Video, ne? Ich habe das Thema jetzt bei dem letzten Video vergessen gehabt. Genau. Das letzte Video. Dann kommen nur noch 1, 2 Sachen aus dem zweiten Heft. Aber das zweite Heft ist noch nicht fertig. Mit der Verkündigung, was ich aus dem zweiten Heft habe. Ich leite es heute voran, das zweite Heft, was noch kommen wird. Also es ist so eine kleine Einleitung zum zweiten Heft. Okay?
Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei steckt ein Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zuerst zieh den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist weit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, Das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal. Und nur wen geht hin? Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornen von Trauben oder von Disteln Feigen? Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen. Umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also, erkennt ihr sie. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Darum, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun der Regen fiel und die Fluten kamen, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da schützte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Doch jeder Mensch, der meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und der Regen fiel und die Fluten kamen und die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus und es schützte ein und wurde völlig zerstört.
Sammelt euch keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel sind sie euch schon bereitgestellt. In Galater 5,22 ist die Frucht des Geistes beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des guten Geistes, des Heiligen Geistes. Liebe ist kein Gefühl. Ansonsten könnte Jesus uns nicht befehlen. Er befahl uns. Er hat uns befohlen, dass wir lieben sollen. In Johannes 13,34 steht geschrieben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass wir einander lieben sollen. Damit wir, wie ich auch geliebt habe, damit auch wie ich geliebt habe, auch ihr einander liebt. Liebe ist eine Entscheidung, liebe Geschwister. Eine Entscheidung, sich zu bekehren. Denn wahre Liebe ist grenzenlos. Und wahre Liebe zu Jesus Christus, mit Jesus Christus, lässt sich deine Feinde auch lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Und nicht Missachtung, sondern Achtung. Liebe bedeutet, für die Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit in eurer Mitte lebt. Vergebt einander, denn wahre Vergebung ist auch Liebe. Vergebung ist ein Bedürfnis. Wir dienen einem uns. Er erwartet von uns, dass wir ihm auch in diesem Bereich ähneln. Fehlende Vergebung, Bereitschaft stört die Gemeinschaft mit ihm. Eine fehlende Vergebung ist keine Bereitschaft zu lieben. Eine fehlende Vergebung missachtet Gottes Wort. Eine fehlende Vergebung baut eine Barriere zwischen Gottes Wort und deinem Herzen. Wer nicht vergeben kann, hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Das ist so. Wer nicht vergeben kann, hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Epheser 4,32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Selbst zu vergeben ist die Voraussetzung, um Vergebung zu erhalten. Befreiung. Indem man anderen vergibt, befreit man sich selbst. Sein Herz wird von einem Strick befreit und es kann atmen und es kann schlagen und es kann durchblutet werden. Das ist Befreiung in der Vergebung. Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Jesus Christus. Liebe Geschwister, ich werde viel über Liebe, über Vergebung, über die Taufe sprechen. Weil, wenn wir das Fundament, den Fels, nicht genutzt haben für unsere Behausung, dann werden wir immer wieder sinken. Aber wenn wir uns den Fels als neue Behausung aussuchen und unserem Herzen uns für die richtige Taufe entschieden haben, dann kannst du laut schreien und jeden Sonntag schreien, Halleluja, ich gehöre Jesus Christus. Aber wenn du die Taufe schon falsch angebrochen hast und falsch angegangen bist und nicht eine Herzensumkehr in deinem Herzen passiert ist, dann warst du nichtig und umsonst in der Gemeinde und hast umsonst Halleluja geschrien. Hinweg mit der Religion, mit den Götzen, mit den Traditionen und herein mit Jesus Christus in deinem Herzen. Hinweg mit dem Weltsystem, mit dem Antigottsystem, herein mit Gottes Wort und seinem System. Ich denke, dass wir viele Worte gesprochen haben, aber ich glaube, dass diese Worte nicht umsonst waren, weil sie durch den Heiligen Geist inspiriert in deinem Herzen sein werden. Dein Verstand hat aufgenommen, es wird vielleicht verfliegen, aber in deinem Herzen ist eine Wurzel gelegt. Und diese Wurzel wird entweder gute Früchte oder schlechte Früchte bringen. Was in deinem Herzen vorgeht, ob es ein gesundes Herz ist oder ein krankes Herz ist, wird sich entscheiden. Denn ein gesunder Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Also wirst du dich heute entscheiden in deinem Herzen mit der Taufe. Gehörst du Jesus Christus oder gehörst du dem weltlichen Satansystem? Ich gehöre Jesus Christus. Ich lobe den Herrn und meine Seele lobe den Herrn. Und ich danke dem Herrn Jesus Christus für diese Vielfältigkeit seines Wortes und für die Gnade, die er uns ergeben hat. Danke, Herr, mein Gott und Heiland, dass du uns hier zusammenführst. Und danke, Herr, dass wir dich preisen dürfen. Amen.